Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ich bin ja auch knallharter Dolly Parton-Fan.
Ja, ja.
Völlig unironisch. Und die ist nur wirklich, da kannst du dir das Alternative
aber
natürlich sparen.
Eine
so, ne?
Der tollsten Frauen der Welt.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und so tolle Songs ja. Und so, ne? Und auch so viel Soul. Also die hat ja ganz viel so Gospel-Country-Sachen gemacht, die einfach so toll sind. Das war aber wirklich die eine Liebe, die ich bei den Helden nicht untergekriegt habe.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Judith Holofernes. Die wird Ende 1976 in Berlin-Kreuzberg geboren, aber natürlich nicht unter dem Namen Holofernes. Das ist ihr Rock'n'Roll-Pseudonym. Die häufig kränkende Judith zieht mit 6 Jahren mit ihrer Mutter, einer alleinerziehenden Übersetzerin, nach Freiburg im Breisgau. Und dort wächst sie zwischen vielen Büchern und queeren Comics auf, geht zur Schule, beginnt irgendwann Gitarre zu spielen, verdient sich ab 14 Jahren erstes Geld als Straßenmusikerin. Nach dem Abi zieht sie zurück nach Berlin und studiert Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Sie bricht das Studium jedoch ab, um verstärkt Musik zu machen. Bereits 1999 entsteht Holofernes erstes Album Kamikaze-Fliege in Eigenregie. Um die Jahrtausendwende gründet sie die Band Wir sind Helden, die beim Popkurs, einem Kontaktstudiengang Populärmusik in Hamburg, entsteht. Direkt der erste Song Guten Tag wird ein Erfolg. Das selbstgedrehte Video im Bravo-Foto-Love-Story-Stil läuft auf MTV. Mitte 2003 erscheint das Debütalbum Die Reklamation, für das die Band diverse Preise einheimst. Die Band wird immer populärer, die Konzerte immer größer, die Festival-Spots immer prominenter. Bis 2010 folgen 3 weitere Alben der Helden. Holofernes wird für ihre klugen, witzigen, kritischen, hintersinnigen und bisweilen auch persönlichen Texte gefeiert. 2006 heiratet sie Schlagzeuger Polaroy. Noch im gleichen Jahr werden sie erstmals Eltern, 2009 erneut. 2012 beenden Wir sind Helden ihre Karriere. Doch nur ein Jahr nach dem Abschied tobt sich Holofernes stilistisch neu orientiert auf ihrem Soloalbum Ein leichtes Schwert aus. 2017 legt sie mit Ich bin das Chaos nach. Auf letzterem kooperiert sie mit dem färöischen Singer-Songwriter Taitur. 2019 zieht Holofernes auf die Crowdfunding-Plattform Patreon um und bekommt dabei Hilfestellung von ihrer neu gefundenen Künstlerfreundin Amanda Palmer. Mit Du bellst vor dem falschen Baum hat Holofernes übrigens zwischenzeitlich ein Buch mit Tiergedichten veröffentlicht. Sie übersetzt Songs anderer Künstler ins Deutsche, verfasst Beiträge für ihren Blog und hat einen Podcast über Kreativität. Und mit ihrem Leben und Schaffen, vor allem nach dem Ende von Wir sind Helden, befasst sich Holofernes in ihrem 2022 erschienenen autobiografischen Roman Die Träume anderer Leute, in dem sie mal humorvoll, teils schmerzhaft ehrlich ihre körperliche und seelische Verfassung seziert, aber auch die Schönheit kreativen Arbeitens feiert. Und jetzt freue ich mich, Judith Holofernes hier in Der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Judith, schön, dass ich bei dir sein darf.
Ich bin total fasziniert, wie du so ein Intro so gefasst vorlesen kannst. Ich spare mir das immer bei meinem Podcast. Aber gut, ich bin sehr geschmeichelt.
Aber dann habe ich es durch dann, und dann sind wir beide
ja,
in der Stimmung
cool.
Und dann weißt du.
Voll gut, weiß ich, wer ich
dann
bin.
Dann weißt du, wer du bist. Und wenn ich irgendwelchen Quatsch erzählt habe, könntest du mich jetzt korrigieren.
Könnte ich gleich Einspruch erheben. Ja. Nee, war alles tipptopp korrekt.
Ah, dann bin ich beruhigt. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir dieses Gespräch führen können, denn A, hast du dich ja in den letzten Jahren so ein bisschen aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Natürlich nicht, seitdem dein Buch erschienen ist. Damit warst du natürlich sehr präsent. Und
Sollen wir kurz das Geraschel erklären?
Ja.
Wenn hier im Hintergrund was raschelt, das ist mein Hund, der mit kleinen Krallenfüßchen auf Linoleumboden, Laminat herumtrappelt.
Und zwar in deiner Kreativwohnung, Arbeitswohnung. Ja,
Arbeitswohnung. Ja. Und Gäste.
Ja, eben.
Gästewohnung.
Ich bin nämlich jetzt hier zu Gast in der Wohnung, in der schon Taitur und Amanda Palmer untergekommen sind, während sie dich unterstützt haben.
Ja, Taitur für 3 Monate.
Das ist
mit Kind und Kegel. Mhm.
Okay. Du hast natürlich dann im Rahmen deines Buchs halt viele Interviews gegeben, Podcasts geführt, PR-Termine wahrgenommen. Und ich nehme mal an, dass das dein Leben nicht zwangsläufig erleichtert hat, weil ich gelernt habe in dem Buch, dass so PR-Termine und die ganze Chose, die dazugehört, da bist du nicht der größte Fan von. Ging das jetzt im Rahmen des Buchs?
Also ehrlich gesagt, es war wieder ganz schön anstrengend und ich musste schon wieder was lernen. Also ich habe immer das Gefühl, in jeder Runde lerne ich dann irgendwas und dann wende ich das an. Und dieses Mal war ich wirklich so konsequent, dass ich nur Sachen gemacht habe, wie auch dieses Gespräch, auf die ich wirklich Lust habe.
Ja.
So. Und die mich irgendwie ansprechen, wenn ich die in einer Mail geschickt bekomme und so. Und dieses Mal musste ich lernen, was natürlich ein echtes Luxusproblem ist, dass das dann immer noch zu viele sind.
Ja.
Also ich habe dieses Mal dem Verlag gesagt, ich mache überhaupt kein Fernsehen, was total hilft, weil das einfach viel, viel anstrengender ist. Und ich möchte einen Schwerpunkt auf Podcasts machen, weil ich Podcasts mag. Und dann irgendwann dachte ich so, Alter, aber es ist einfach immer noch zu viel. Und es ist so schwer zu planen. Weißt du, es ist so schwer, weil du sagst ja immer Sachen zu, die in 6 Wochen passieren.
Ja.
Und also ich kriege das zumindest nicht hin, dass das dann nicht aus dem Ruder läuft. Aber jetzt seit 2 Monaten habe ich gesagt, ich mache nur einen Tag im Monat. Und jetzt, das finde ich total gut.
Das ist gut, dass du aber dann an diesem Tag dann auch Zeit für mich gefunden hast.
Ja, da habe ich mich sehr gefreut.
Nun ist dein Buch erschienen und du hast deinen Podcast, deinen Blog und via Patreon spendierst du deinen Fans exklusiven Content in diversen Formen. Und nun will ich mich mit dir ja vornehmlich über Musik unterhalten. Und da möchte ich ganz kurz mal vorab fragen, wie viel Musik findet denn gegenwärtig in deinem Leben statt? Also bastelst du nebenbei immer mal wieder an Songs? Im Zweifel auch an Songs für andere KünstlerInnen?
Also es findet wieder mehr Musik statt, als jetzt über einen langen Zeitraum stattgefunden hat. Ne? Also das habe ich ja in dem Buch auch beschrieben. Ich hatte jahrelang sowas wie so eine Art Liebeskummer mit Musik. Es hat einfach so unangenehm ein bisschen geziebt. Und das ist tatsächlich, seit ich das Buch raus habe und das alles einmal durchgearbeitet habe und auch so diese, weiß ich nicht, diese Freiwilligkeit jetzt so zementiert habe über Patreon und so, ne, dass das weg ist. Und jetzt höre ich wieder unheimlich viel Musik, tatsächlich. Und das kommt wieder, also so scheu, weißt du, so im Augenwinkel. Ja. Aber
ja, das Buch war dann wahrscheinlich so ein bisschen Eigentherapie dann, ne? Weil du dir alles von der Seele geschrieben hast. Ich meine, man liest es ja auch.
Ja, absolut. Also ich finde immer, natürlich darf sowas nicht nur therapeutischen Wert haben. Ne? Ja. Das ist dann für die Leser, glaube ich, nicht so unterhaltsam. Aber tatsächlich hat es natürlich den Effekt, dadurch, dass du nirgendwo wegschauen kannst. Mhm. Also das ist so erbarmungslos, weil wenn du versuchst, eine Chronologie zu erzählen von, sagen wir mal, 12 Jahren, dann hast du beim Schreiben natürlich Momente, wo du denkst, ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Weißt du, wie bin ich von A nach B gekommen?
Ja.
Und da ist eine riesige Lücke.
Ja.
Und wenn man das dann füllen muss, alleine das ist total therapeutisch, ne? Weil du einfach überall hingucken musst.
Ja. Judith, ich möchte natürlich mit dir mehr oder minder chronologisch durch dein Leben reisen.
Ja.
Vor allen Dingen durch dein Musikalisches. Das Musikalische ist immer der rote Faden.
Ja.
Du bist 1976 in Berlin-Kreuzberg geboren. Also wahrscheinlich gar nicht so weit von hier, wo wir gerade sind, auch wenn wir in Neukölln sind. 1982, da ziehst du mit deiner Mutter nach Freiburg. Aber hast du aus diesen ersten 6 Jahren Berlin noch irgendwelche musikalischen Erinnerungen? Ist da irgendwas in deinem Gedächtnis?
Es ist total cool, dass wir das machen, weil ich habe gerade angefangen, über diese Zeit zu schreiben.
Ja.
Ja, und zwar Krippstheater. Also wir haben das diese Krippstheater-Platten gehört. Die kennen natürlich Leute, die nicht in Berlin wohnen, vielleicht gar nicht. Mhm. Aber so daran erkennen sich sozusagen Kinder meiner Berliner Generation, kennen diese Songs alle. Ne? Wir erkennen uns quer durch den Raum sozusagen, weil wir diese ganzen extrem politisierten 70er Jahre irgendwie Songs kennen. Zum Beispiel Mädchen sind genauso schlau wie Jungen.
Das stimmt.
Ja. Oder kennst du das auch?
Den kenne ich tatsächlich, ja. Sind das
einer ist keiner, zwei sind so mehr gut als einer.
So gut kenne ich den auch nicht, aber ich hab den tatsächlich schon mal gehört. Sind denn das dann Stücke, die dann irgendwie im Kindergarten gesungen wurden? Oder die du mit deiner Mutter zu Hause im Wohnzimmer gesungen hast? Oder?
Gute Frage. Ich glaube, beides. Also wir haben die hundertprozentig zu mehreren Kindern gegrölt, daran kann ich mich erinnern.
Ja.
Auch später noch. Also auch noch in Freiburg war das dann für mich so ein Heimweh-Ding tatsächlich, ne? Weil es so sehr Berlin irgendwie war. Und wir waren aber auch in diesen Shows. Also wir waren natürlich auch beim Krippstheater. Ja. Kann man ja heute immer noch hingehen, nicht wahr?
Ich glaube ja. Also ja, das gibt es auf jeden Fall noch. Ne?
Kann man, genau. Und ist bestimmt immer noch toll, was sie machen.
Ja. Rockstar wolltest du werden, als du 12 Jahre alt bist. Und zu dem Zeitpunkt bringt dir deine Mutter auch so die ersten Gitarrenakkorde bei. Und ja, die Gitarrenschule von Peter Bursch, die hilft dir ebenfalls. Was war überhaupt der Auslöser dafür, die Gitarre spielen zu wollen?
Also tatsächlich war Musik hören lieber auf den ersten Blick. Ne? Also das war so, ich glaube, diesen Moment haben alle Leute, die später Musik machen. Ich habe die Plattensammlung meiner Mutter entdeckt und sofort war nichts anderes wichtiger, weißt du? Es war einfach, und meine Mutter hat eine tolle, aber eklektische Plattensammlung. So, ne?
Ja.
Also die hatte wirklich von 60er Jahre so Motown Zeug und aber auch so eben politischen Liedermachern, Peggy Panas und so also schräges Zeug und dann aber auch französischen Schlager, das mochte sie auch und dann hatte sie aber auch noch, weißt du, so eine kleine diese Kladden mit so Singles.
Ja, ja, die so aussehen wie so 70er Jahre Tapeten. So
ja,
ein bisschen
voll,
fast schon
genau,
so.
1A 70er Jahre. Vielleicht auch so Trailer-Interieur.
Ja, genau. Ja.
Aus Plastik. Ja. Und mit so Singles. Und da hatte sie dann auch noch so von ihren Eltern wiederum, weißt du, Foxtrott.
Ja.
Und irgendwie, und das Geile ist ja, als Kind ist einem das ja Schnurz.
Mhm, genau.
Also dann ist man, da unterscheidet man ja nicht so. Und ich glaube, auffällig war quasi nur die vielfräßige Leidenschaft.
Mhm.
Ich habe nichts anderes mehr gemacht.
Mhm.
So. Und dass man das selber machen kann, ist mir dann erstmal so quasi übers Texten sozusagen eingefallen.
Mhm.
Also ich habe irgendwann mit ungefähr 12 meinen ersten Song geschrieben. Der war, glaube ich, in Wirklichkeit 1:1 Puff the Magic Dragon.
Oh.
Also quasi eine Neuinterpretation. Ja. Man merkt es ja nicht als Kind, ne? Dass man was klaut.
Ja.
Und ich wusste auch nicht, dass es ein Drogensong ist. Und dann hat meine Mutter, glaube ich, irgendwann, die konnte ein bisschen Gitarre spielen. Dann hat die mir eben wahrscheinlich in einer Eingebung eben die ersten Akkorde beigebracht.
Mit 14 sind dann deine Idole Elvis Costello, Patti Smith und David Bowie. Und das sind ja allesamt zeitlos wichtige MusikerInnen. Aber wir schreiben da das Jahr 1990, 91 und rockaffine TeenagerInnen, die haben da ja eher eigentlich Kurt Cobain, Axl Rose oder Courtney Love zum Vorbild. Wurden deine musikalischen Vorlieben vor allen Dingen durch deine Mutter und ihre Plattensammlung dann geprägt? Also warst du da so ein bisschen in deiner eigenen Bubble unterwegs oder hast du auch das mitbekommen, was dann zu dem Zeitpunkt gerade stattfand und das gehört auch, was deine MitschülerInnen gehört haben?
Also ich glaube, ich hatte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich fast so ein Musikjournalistinnenherz. Mhm. Weißt du, ich war ein richtiger, richtiger Musiknerd von Anfang an. Das heißt, ich kannte immer alles. Erstens.
Ja, ja.
Und dann aber eben auch die abseitigeren Lieben sozusagen. Ne? Und
ja.
Ich glaube, meine Hauptzufuhr von neuer Musik, also in dem Fall alter Musik,
ja,
waren auch Leute, mit denen ich eben Straßenmusik gemacht habe.
Ja.
Und wir haben uns immer unheimlich viel gegenseitig so Songs gezeigt.
Mhm.
Und ganz oft war das dann so, dass ich die ehrlich gesagt in gar keiner anderen Version kannte.
Mhm.
Also ne, hat mir irgendjemand irgendwas von Neil Young,
ja,
beigebracht,
ja,
weil ich das schön fand. Und dann habe ich das erst 2 Jahre später im Original gehört und gedacht, ah, so geht das in Wirklichkeit. Also ein bisschen so Flüsterpost.
Ja.
Und da waren natürlich dann auch ältere Sachen dabei. Aber ich war ja dann auch eher so 14. Und als ich 14 war, da war tatsächlich ja auch so eine Retro-Welle noch im Gange, weißt du, mhm, mit so eben viel so 70er-Jahre-Zeug und auch Woodstock und weißt du, da haben alle Janis Joplin-Plakate an der Wand gehabt,
ja,
und so.
Und, genau, und Jim da, Morrison natürlich. Und
ja, dann gab's und dann
auch den,
kam ja,
ja,
Nirvana und
ja, ja,
genau.
Ja, das es hat sich ja auch zu dem Zeitpunkt alles so ein bisschen gegenseitig befruchtet und man konnte sich ja vor neuen, in Anführungsstrichen, Rocktrends kaum retten. Also ich meine,
ja,
so ein Lenny Kravitz mit seinem Retro-Sound hat ja parallel,
ja, den
zu,
mochte ich zum Beispiel auch,
zu Nirvana und all sowas.
War ja alles gleichzeitig,
ja, genau.
War ja wahnsinnig 70er,
ja,
beeinflusst. Und davor, ja, als ich sozusagen so Preteen war, mhm, da waren es ja die 50er.
Ja.
Weißt du, da war, das war ehrlich gesagt übrigens mein Einstieg, so Eis am Stiel,
mhm,
der,
ja,
Soundtrack,
ja,
und Stand By Me.
Mhm.
Und dann hatte meine Mutter diese ganzen Platten.
Ja.
Das heißt, eigentlich bin ich eben mit so Motown und,
ja,
Stax und so Zeug eingestiegen.
Ja,
dann
super.
Janis Joplin und Reggae natürlich,
oder?
Ging ja nicht anders.
Ja.
Also war ja, ja, auch total.
Ja.
Du
hast aber mir vorab gesagt, dass du bis etwa 15 vornehmlich, ich finde, es klingt fast ein bisschen abschätzig, dass du Hippie-Zeug gehört hast.
Ehrlich gesagt, ich bereite mich immer nicht so gerne vor auf so Interviews,
ja,
weil ich sonst mich so doll reden höre.
Ja.
Und deswegen,
okay, ja,
habe ich das möglichst kurz gehalten.
Ja. Ja. Ja.
Und deswegen war das vielleicht etwas despektierlich. Aber, mhm, was ich damit meinte, war, dass zu der Zeit wirklich ja dieses, das war ja ein Hippie-Revival.
Ja.
Und wenn du dann Straßenmusik gemacht hast, was hast du gespielt? Du hast halt, also wenn du dir diese Liste anguckst, meine Playlist quasi,
ja. Ja.
Das war ja so eine Mischung, ne? Janis Joplin hatte ich einen Song, dann aber eben auch einen Song Bowie und zwar so sehr,
ja,
eklektisch, aber eben viel Retro.
Ja.
Ich hatte am Anfang auch immer Schlaghosen an und so hatte man da.
Aber wie darf ich mir das denn vorstellen? Das heißt, du hast dann deine Akustikgitarre genommen, hast dich damit,
mhm,
in die Freiburger,
mhm,
hat Freiburg eine Altstadt? Ja klar,
Freiburg hat Altstadt, nur Altstadt.
Ja, hat nur Altstadt, ja.
Nee, Freiburg ist tatsächlich für Straßenmusik ein totales Mekka.
Ja.
Ich habe das später, als,
ja,
ich nach Berlin zurückgezogen,
ja,
bin,
ja,
zweimal probiert und sofort aufgegeben, weil ich so verwöhnt war.
Ja.
Du hast ja einfach so eine verkehrsberuhigte oder autofreie Innenstadt.
Mhm.
Wahnsinnig viele Touristen.
Mhm.
Und wenn du dann 14 bist und einigermaßen niedlich und einen Schlapphut auf hast und irgendwie 12 Songs spielen,
ja,
kannst, dann bist du quasi eine gemachte Frau. Also ich habe nie einen,
ja,
Nebenjob gehabt, ich habe nie gekellnert,
ja,
ich habe einfach relativ unanständig viel Geld verdient.
Was hast du dir davon gekauft? Neuplatten?
Ja.
Comics, Bücher?
Ja, mhm. Mhm. Comics, Bücher und ich habe tatsächlich relativ viel gespart und als ich nach Berlin zurückgezogen bin mit 19, hatte ich 2000 Mark.
Mhm.
In der Tasche. Was ja, wenn man anfängt zu studieren, echt nicht schlecht ist. So.
Was ich denke,
ne?
Ja.
Ja. Ja. Und
ich sag mal so, ich habe für meinen Führerschein mehr Geld ausgegeben,
ja,
noch, weil ich einfach so schlecht war.
Ich habe auch 2 Versuche, 3 Versuche. Aber auf jeden Fall und ausgehen und so, ne? Also ich hatte einfach nie, ich konnte mir immer irgendwie was zu essen kaufen, nachts, wenn wir unterwegs waren und so. Ich hatte ein relativ gutes Leben.
Und du hast du der Kelly Family Konkurrenz gemacht oder war die auch in Town? Weil die
waren bestimmt in Town.
Weil die waren zu der Zeit ja haben die ja festgestellt, in Deutschland ist das gut, als Straßenmusiker Geld zu verdienen, weil du viele Altstädte hast, viele Marktplätze, weil das tatsächlich hier gut funktioniert.
Also die waren aber, glaube ich, auch immer verstärkt und so, ne? Das war mein einziges Problem, wenn du dann halt irgendwie so eine peruanische Flötengruppe mit Verstärkern gegenüber hattest, dann musstest du halt irgendwie fliehen. Ja. So. Nee, ich habe mich unter so Arkaden gestellt, wie so ein natürlicher Verstärker funktionieren. Und mein großes Manko war, dass ich eigentlich nur B-Seiten gespielt habe, weil ich eben so ein Nerd war und ich habe nicht gecrowd-pleased eigentlich. Ne? Also ich habe dann eben nicht Knocking on Heaven's Door gespielt, sondern irgendwie Going, Going, Gone von Dylan oder so. Ne? Und eigentlich ist es bei Straßenmusik schon eine gute Idee, wenn man das spielt, was die Leute hören wollen.
Das ist bei DJs auch potenziell eine gute Idee, dass man das spielt, was die Leute hören wollen.
Ja.
Das Hippie-Zeug, also auch Sachen aus der Laurel Canyon-Szene, die du gehört hast, oder eben so die Dinge um Warhol's Factory herum, wird dann irgendwann abgelöst von frühem Punk. Vor allem von den Ramones, die du im Fernsehen siehst, aber eben auch von Blondie und Iggy Pop, den Sex Pistols und der Szene ums CBGB. Genau. Wo kam auf einmal dieser Hunger für den Punk her? Und das Interesse, hast du das so? Also waren die Ramones im Fernsehen tatsächlich der Auslöser dafür?
Ich glaube schon. Und das war relativ früh. Naja, also dazwischen war ja noch Bowie. Weißt du? Mhm. Da bin ich ja von diesem,
das ist auch so eine Brücke so ein bisschen.
Das ist eine Brücke, genau. Weil, weißt du, diese ganzen, um bei dem despektierlichen Ausdruck zu bleiben, dieses Hippie-Zeug. Ja. Was mir natürlich ehrlich gesagt auch deshalb gefallen hat, weil das so Song-heavy ist. Ne? Also ich war halt immer interessiert an Texten und Storytelling und so. Aber das ist ja alles immer so sehr eins zu eins, aufrichtig, knopfäugig, authentisch, so, ne? Und ich glaube, Bowie war halt eine gute Brücke dazu, dass man mit Musik auch andere Sachen machen kann und dass man nicht immer man selbst
sein muss
und so, ne? Und das fand ich dann schon auch sehr toll, also diese Wandelbarkeit und das Exaltierte, also meine Mutter ist durchgedreht, weil ich eben, wenn ich was geliebt habe, dann habe ich auch nur das gehört. Und bei Bowie war es wirklich so, dass sie irgendwann gesagt hat, das ist ja tolle Musik, aber das kann ich nicht den ganzen Tag auf Repeat hören, weil das eben, ich dann auch, weiß ich nicht, Live on Mars oder so, eben so Sachen, die schon auch anstrengend sein können, als anstrengend empfunden werden können. Ja. Aber mir hat dieses Pathos wahnsinnig gut gefallen. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das zu den Ramones geführt hat, aber es hat auf jeden Fall eine Tür geöffnet. Und tatsächlich, als ich die Ramones gesehen habe, das war China is a Punk Rocker. Mhm. Und dann habe ich in der gleichen Zeit noch die Undertones gesehen im Fernsehen mit Teenage Kicks. Und ich glaube, das war eher so eine Art dieser Jungs-Swagger, ne, den man da entdeckt. Und ich habe ja zwischenzeitlich oft vergessen, dass ich ein Mädchen bin.
Ja, genau. Du identifizierst dich damals quasi eigentlich fast als Junge. Und du schätzt, das schreibst du auch so in deinem Buch, die Exklusivität dieser Jungsgruppen. Warum haben diese Jungsgruppen so einen Reiz auf dich ausgeübt?
Das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Danke. Das ist quasi ein Schreibeprompt, dem ich zu Hause weiter nachgehen werde. Also ich glaube, ein bisschen ist quasi internalisierte Misogynie, ne? Also, dass man einfach in den 80er, 90er Jahren noch so in Westdeutschland noch so sozialisiert wurde, dass es einfach latent ein bisschen uncool war, eine Frau zu sein. Ja. Und wenn man Musikfan war und so nerdig auch eben mit Musik, wie ich das war, dann gab es da auch als Bezugsgruppe eigentlich nur Jungs.
Ja.
So, ne? Also mit der Leidenschaft und so haben das in meinem Umfeld nur Jungs ausgelebt. Das ist echt eine gute Frage. Also ich meine, ich war ja Tochter, heterosexuelle Tochter einer lesbischen, alleinerziehenden Mutter.
Ja.
Also besonders viel, sagen wir mal so girly, Identifikationsfiguren kamen in meinem Leben auch nicht vor. So, ne? echt spannend. Ja. Aber ich glaube, es war schon auch einfach, weil die Vorbilder gefehlt haben. Weißt du, also wenn die Ramones-Mädchen gewesen wären, hätte mich das auch nicht gestört. Und da, ich habe dann auch natürlich dann eben Blondie und Heart und die Runaways und so alles entdeckt, Joan Jett und so. Ja. Aber das war immer die Stufe danach, ne? Bis man die Frauen gefunden hat, die das auch machen.
Ja, klar, die Männer waren einfach breiter aufgestellt. Es gab mehr von diesen, auch diesen Gangs. Also viel, es gibt ja viele Bands, die dann ja auch so eine, wie so Gang. Eine Gang-Mentalität haben, so wie so eine Gang auftreten und so.
Und ich glaube, das fand ich total attraktiv, weil ich das nie hatte und ich kann es ehrlich gesagt auch eigentlich nicht so gut. Oder nee, stimmt nicht. Also als ich dann eine Band hatte, konnte ich es gut.
Ja.
Aber als Teenager hatte ich immer so Satellitenfreundschaften. Also ich hatte sehr enge Freundschaften, aber ich hatte nie so, weißt du, so eine Gang.
Ja.
Und zum Beispiel mein Freund, mit dem ich dann ab 16 bis 24 zusammen war, der hatte das. Und dann wurde ich da so angedockt. Aber weiß ich nicht, ich bin eigentlich kein Rudeltier, hab das aber immer gesucht.
Ja.
Also irgendwie das, so eine Affenfamilie. Also,
obwohl sich das eigentlich widerspricht, ne?
Ja, ich fand das immer cool. Also aber ich glaube, weißt du, und das ist vielleicht auch das, was man dann spürt, wenn man eben die Ramones sieht oder so, ist so, ich glaube, ich wäre ein Rudeltier gewesen, wenn ich exakt meinen Rudel gefunden hätte.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Aber ich finde eigentlich, ein Rudel muss ja eine echte Verbindung haben. Also ich war nicht so ein Typ für so random Teenager-Klicken sozusagen, weißt du, sondern also wenn ich die Ramones gehabt hätte, ich finde, sowas muss ich halt rechtfertigen. Und das habe ich, glaube ich, gespürt, dass so eine Band das hat, so eine einzigartige Verbindung, weißt du, so eine, die sich eben definiert über das, was man zusammen macht. Mir war das immer total langweilig, diese Teenager-Gruppen, die so rumsitzen und darüber reden, wie sie letztes Wochenende betrunken waren. Weißt du? Es war einfach, es war irgendwie nicht, hat nicht so ganz gereicht.
Aber ich glaube, wir sind auch beide nicht so große Trinker, deshalb glaube ich, haben wir da nicht so
viel übrig. Es ist tatsächlich immer wieder, wenn ich mit Pola, also mit meinem Mann, darüber rede, weil das immer noch so ist, dann sagt er, Judith, du musst da überhaupt nicht so viel drüber nachdenken, warum sowas für dich so anstrengend ist, also so Socializing, weil ich dann immer und ADHS und ich kann das nicht und so, ne? Und er dann sagt, Judith, du trinkst kein Alkohol. Ja. Punkt.
Ja.
Weil was sollst du machen, wenn du aufgegessen hast?
In deiner Biografie, also so nenne ich das Buch jetzt einfach, dass das eine Biografie ist oder zumindest eine Biografie über einen Teil deines Lebens, willst du erst, wir sprachen gerade drüber, erst Rockstar werden. Später schreibst du aber davon, dass du Popstar werden willst. Hast du, also hat da ein Wandel vorgeherrscht oder hast du zwischen den beiden Begriffen differenziert?
Das ist lustig. Erstens ist es wahrscheinlich ein Continuity-Fehler in meinem Buch, den du gefunden hast.
Dann habe ich den aufgedeckt.
Aber weißt du, was passiert ist? Also eigentlich wollte ich ja, das habe ich ja im Buch auch geschrieben, eine ikonische Figur in Schwarz-Weiß werden, die mit anderen ikonischen Figuren auf Teppichböden sitzt und raucht. Also ich wollte eigentlich zur Factory gehören.
Ja.
So. Und das wäre vielleicht, dann wäre man eher Rockstar gewesen, so, ne? Im weitesten Sinne. Ich habe später angefangen, tatsächlich meinen Freunden gegenüber, sagen wir mal so mit 16, 17, diesen Wunsch, der total real war, dass ich eben das machen möchte und eigentlich auch nichts anderes machen möchte, den habe ich dann immer so ironisch verpackt und verkürzt und habe angefangen zu sagen, ich werde Popstar. Aber ich weiß nicht warum, aber ich glaube Popstar, weil das sowas leicht Ironisches hat, weil das so bekloppt war und irgendwie klar war, dass ich das nicht meine.
Ja.
Also ich wollte ja nicht mehr Madonna werden oder so, weißt du? Ich glaube, das hat sich dann sozusagen so eingeschlichen, weißt du, wie, als so Platzhalter für was, was ich eigentlich wirklich richtig dringend, aber schon ernst meine.
Du hast das vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass du irgendwann schon jung angefangen hast, Texte zu schreiben, aber du hast vor allen Dingen den Wunsch, tiefe, große, wichtige Songs zu schreiben. Und nun warst du immer ein Bücherwurm, du hast die queeren Comics deiner lesbischen Mutter gelesen, Bücher von Boris Vian bis Stephen King. Wann hast du denn wirklich mehr oder minder ernsthaft angefangen, eigene Texte zu Papier zu bringen, die dann zu Songs geworden sind? Weil ich meine, deine erste Songwriter-Platte erscheint ja 99 noch, so alles in Eigenregie. Das heißt, diese Songs sind wahrscheinlich in den Jahren davor irgendwann entstanden, oder?
Mhm. Also ich würde sagen, mit 16, 17 oder so, angefangen sporadisch immer mal Songs auf Englisch zu schreiben. Mhm. Weil das ist ja das Lustige, dass ich ganz kurz, bevor das mit Wir sind Helden so durchgedreht ist, erst angefangen habe, auf Deutsch zu schreiben. Ich habe auch kaum deutsche Musik gehört oder so. Ne? Ja. Ich habe eigentlich mich nur auf englischsprachige Musik bezogen, immer.
Mhm. Manchmal auch französischsprachig.
Ja, manchmal auch französisch. Also Jacques Brel habe ich geliebt, auch schon, also ganz früh. Ja. Aber wir haben ja auch eine halbe Stunde von Frankreich weggewohnt.
Und deine Mutter hat auch Französisch übersetzt, nicht wahr?
Meine Mutter hat, übersetzt, oder? Aus dem Amerikanischen.
Ah, okay.
Aber wäre beinahe Französischlehrerin geworden.
Ah, okay. So. Mhm.
Und jetzt bin ich mit einem Dreiviertel Franzosen verheiratet. Also,
und du hast Jurassic Park auf Französisch gelesen.
Ich habe Jurassic Park auf Französisch gelesen. Ich weiß nicht mehr, warum. Ja, ich habe einfach auch Sprachen gemocht und so. Aber genau, das mit dem Deutschen, das war nur Rio Reiser. Beziehungsweise Tonsteine Scherben am Anfang. Und, sorry, was hattest du gefragt?
Wann hast du,
wann ich angefangen habe zu schreiben?
Wann du das so mehr oder minder ernsthaft du Songtexte geschrieben hast und dazu dann auch Songs entstanden sind, weil Kamikaze Fliege,
genau,
so heißt
das,
ja,
das war ja 99. Weißt du, was dann passiert ist? Mhm. Das ist eigentlich ja total schön, das der Welt mitzuteilen. Das werde ich allerdings demnächst in meinem eigenen Podcast auch ausführlich erzählen, weil ich da nämlich Francesco Wilking von der höchsten Eisenbahn beziehungsweise Thele da habe. Ja. Und das haben wir schon aufgenommen. Und ich habe dann nämlich Francesco Wilking kennengelernt.
Ja.
Wann war das dann? 95, 96? Mhm. 97 so? Und wir sind ziemlich viel so im Park zusammen rumgehangen und er hatte damals schon eine Band und die haben auf Deutsch gesungen und das hat mir total die Augen geöffnet und ich war davon sehr, sehr fasziniert und ich glaube, da habe ich angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Mhm. Und der erste Song war eben Kamikaze Fliege, der dann eben auf diesem Album, also das war eine kleine EP, die ich nur bei Konzerten verkauft habe, ne? Davon gab es irgendwie 500 Stück oder so. Mhm. Aber da war die drauf. Und die habe ich tatsächlich auf meinen letzten Solo-Konzerten vor ein paar Jahren noch gespielt.
Bevor du nach Berlin gegangen bist, hast du natürlich schon noch deine Teenagerzeit in Freiburg verlebt. Mhm. Nun kenne ich mich mit Freiburg wirklich nicht besonders gut aus. Ich bin ein einziges Mal da gewesen im Rahmen eines Fest von Kleefs 2009. Mhm. Habe in einem großen Zirkuszelt auf dem Mundenhof-Festivalgelände aufgelegt.
Ja.
Hübsches Gelände. Mhm. Und ich glaube, drumherum gab es so ein Weinfest oder sowas, fand da statt. Kann das sein?
Nee, also das ist ein richtiges Festival. Und da wird bestimmt, weil es Süddeutschland ist, auch viel Wein getrunken.
Okay.
Aber ich glaube, es ist schon musikbezogen. Da habe ich auch ein paar Mal gespielt.
Aber
schön.
Wie war das für dich in Freiburg als Teenagerin? Hat dir Freiburg Möglichkeiten geboten? Konntest du ausgehen? Bist du da auf deine ersten Konzerte gegangen? Und was war denn dann überhaupt zum Beispiel dein erstes Konzert?
Also, ich habe mit Freiburg am Anfang sehr gefremdelt, als wir da von Berlin hingezogen sind. Und es war überhaupt nicht einfach, ne, weil es ein großer Kontrast war.
Ja.
Aber tatsächlich, als ich dann Teenager war, würde ich inzwischen sagen, dass es eigentlich richtig toll für mich war, weil Freiburg eben diese Größe hat, die wo es von allem irgendwie gerade genug gibt. Außer, dass man damals, keine Ahnung, wenn man irgendwie shoppen gehen wollte, noch nach Basel fahren musste. Aber das hat sich dann irgendwann auch geändert. Konnte man ja auch machen.
Ja.
Ne? Man ist halt nach Basel gefahren, um Secondhand zu shoppen oder so. Aber es gab halt einen Hardcore-Punk-Laden und es gab einen so middle-of-the-roadigeren Diskothekenladen. Und es gab von allem so eins.
Ja.
Und dann gab es so drei Konzertvenues, wo aber doch immer mal irgendjemand vorbeigekommen ist. Also, weißt du, war auch jetzt, ich habe, weiß ich nicht, Lee Scratch Perry gesehen und die Flying Pickets gesehen. Ja, geil. Und was habe ich noch gesehen? Also auf jeden Fall, ich habe irgendwie, konnte genug auf Konzerte.
Bist du mit der Mama auch manchmal gegangen? War die konzertaffin potenziell oder?
Am Anfang schon. Also meine ersten Konzerte, ne, so mit, weiß nicht, 11, 12 habe ich Joan Baez gesehen.
Aha.
Und wen haben wir denn noch gesehen? Bestimmt Nena. Mhm. Ja, also am Anfang war sie mit so, ne? Und aber das Gute natürlich an so einer kleineren Stadt ist auch, dass die Eltern entspannter sind, ne? Also oder im Schnitt wahrscheinlich entspannter sind. Also ich durfte sehr früh dann auch sehr vieles alleine, weil man eben zur Not betrunken von überall nach Hause laufen kann, was irgendwie für einen Teenager ein echter Vorteil ist.
Und mit 18 hast du in Freiburg deine erste Band gegründet, nämlich die Moonstruck Bush Babies. Was ging da bei euch ab? Wer wart ihr? Waren das so SchulfreundInnen von dir oder waren das Freunde aus der Altstadt vom Straßenmusizieren?
Eben nicht. Also das war nicht so wahnsinnig, nicht so ultra inspiriert und auch keine so, also es waren nicht meine Ramones, sondern ehrlich gesagt, ich wollte irgendwie halt unbedingt eine Band und dann habe ich, glaube ich, so rumgefragt oder vielleicht sogar eine Anzeige geschaltet oder so, was tatsächlich bis zu den Helden weitergegangen ist, ne? Dass ich immer das gesucht habe und aber eben keine Leute gefunden habe, denen so Texte so wichtig waren und aber die halt trotzdem nicht so Liedermacher Musik machen wollten. Und das waren irgendwie zwei so Dudes, Brüder, glaube ich. Zu denen ich immer nach, weiß ich nicht, Denzlingen oder so mit dem Bus ewig lang rausfahren musste. Aber ich weiß, ich glaube, wir haben insgesamt vielleicht 10-mal geprobt oder so, ne? Aber es war mein erster. Der Name ist eigentlich für die Zeit nicht so schlecht. Irgendwie musste man so heißen.
Ja, das, ja.
So, ne? Das klingt voll nach 90er Jahre.
Ja, Indie-Band.
Indie-Band. Ja.
Du sagst, dass du selber eigentlich nie wirklich einer Subkultur angehört hast. Also du hast wohl Punk gehört, ohne wirklich Punk zu sein. Du hast Hippie-Musik gehört, ohne, naja.
Nein,
wobei
halt
im Buch sagst du, dass du Hippie bist, beziehungsweise dass du dann auch, dass du festgestellt hast, Amanda Palmer ist auch Hippie, so wie ich.
Ja, stimmt.
Und okay, aber ich würde jetzt
keine Subkultur, sondern naja, das stimmt, also wenn dann das.
Ja,
so, ne?
Ja.
Und irgendwo anders im Buch habe ich ja dann auch geschrieben, ich war der harmloseste Punk von Berlin.
Ja.
So, ne? Der freundliche.
Du hattest ja auch den süßesten Punknamen, nämlich Bambi Valente.
Bambi Valente. Finde ich aber eigentlich immer noch nicht so schlecht. Ich war, glaube ich, nie mono genug, um so richtig zu einer Subkultur zu gehören. Ich fand die immer toll, es hat mich total angezogen. Aber es waren immer zu viele gleichzeitig.
Ja.
Konnte irgendwie nicht nur Punk sein. Also.
Wir machen jetzt einen kleinen Sprung, denn die Geschichte, wie sich die Helden kennengelernt haben, zusammengekommen sind, hatte ich gerade in der Einleitung quasi erklärt. Und das ist ja mehr oder minder relativ bekannt. Ihr habt euch in Hamburg kennengelernt, bei einem Popkurs. So. Und dann ging alles halbwegs schnell eigentlich. Ihr habt in Eigenregie Musik veröffentlicht, vor allem die erste EP. Und da ist natürlich auf der ersten EP der Song Guten Tag drauf. Und als ich den zum ersten Mal gehört habe, und da musstest du wahrscheinlich schon oft drüber reden oder dich im Zweifel rechtfertigen, musste ich sofort an Saplan Pour
Moi
des belgischen Wavepunks Plastic Patron denken. Genau.
Ja.
Das heißt, ihr wart von dem Song irgendwie beeinflusst oder also es war komplette Absicht, das ähnlich hinzukriegen?
Ja, nicht wirklich so dezidierte Absicht. Ja. Da war das so, dass der Text und die Gesangsmelodie und so, das war alles ich und die Musik war Jean. Mhm. Jean-Michel Tourette. Und der ist erstens ein wahnsinnig guter Musiker, der alles machen kann, was er will. Und zweitens aber ein totaler Schwamm.
Ja.
Und wenn man dem, also er ist unglaublich kreativ und hat sehr originäre eigene Ideen und so, aber manchmal auch so einen unbewussten Drang, Hang, Sachen, die man ihm vorgespielt hat, dann relativ ähnlich wiederzugeben. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man das merkt. Und das ist uns dann irgendwann auch klar. Es war eher so, dass uns das klar geworden ist, dass wir dachten, puh, das ist aber
hoffentlich
ganz
kommen wir
schön nah dran. Ja. Aber ich glaube, was auch noch mit reingespielt hat und vielleicht ein bisschen mehr, waren eben meine, also Teenage Kicks, das ist auch noch ein bisschen drin. Mhm. Und dann aber vor allem tatsächlich Elvis Costello. Mhm. Und ich weiß, dass ich für dieses Album ziemlich viel den anderen auch so Elvis Costello Sachen vorgespielt habe.
Also, Pump It Up, oder?
So ein Pump bisschen, It Up, ne? Genau. Ja. Und ist das so, ist dann eher so Tokyo Storm Warning und I Don't Want to Go to Chelsea, glaube ich.
Okay. Ja.
Oder Watching the Detectives, also ein bisschen mit so einem quasi diesen Reggae-Einfluss, den er ja auch hatte.
Ja, ja, genau.
So, ne?
White Reggae hat man White sogar Reggae, genannt, genau. Ne? Weil er halt ein weißer Dude ist.
Mega weißer Dude ist, genau. Und die Sachen habe ich, das weiß ich noch, wirklich explizit den anderen vorgespielt und gesagt, hier, das ist so, das wollen wir machen.
Ja. Ja. Und tatsächlich, so schreibst du im Buch, wolltest du ursprünglich, dass die Helden sich an den Violent Femmes, Iggy Pop und The Cramps orientieren, also an Punk und Garage Rock. Und am Ende ist es dann daran gescheitert, weil ihr ja noch nicht talentiert genug wart, um die Songs live dann auch so im Studio aufzunehmen, also auch ein bisschen schraddelig und so. Mhm. Und Produzent Patrick Meyer, der hat die einzelnen Spuren dann eben zusammengeschnitten. Aber das erklärt ja jetzt nicht unbedingt, warum die Helden jetzt doch nicht nach den Cramps zwangsläufig klingen, sondern eher nach Power-Pop und Indie-Tronics und US-College-Rock von Weezer bis hin zu den zu den Rentals, also halt dieses Weezer-Seitenprojekt, wo es ja dann auch dieses Moog-Keyboard und sowas gab.
Also was wirklich relativ direkt eingeflossen ist, würde ich sagen, ist eben Elvis Costello, was ganz gut ist, weil das nicht so viele Leute so gut kennen.
Ja, ja, zumindest nicht.
Und das dann so nicht so jünger, 1A, das dann sehr neu war, das auf Deutsch zu machen.
Ja.
So, ne? Nicht, einfach nicht so die 1:1 Übersetzung ist. So. Mhm. Und ich glaube, ein bisschen ist das daran gescheitert, natürlich erstens, wie gesagt, dass ich nicht mono genug bin und einfach zu viele Sachen geil finde. Und wenn jemand sagt, hier, guck mal, Franz Ferdinand auch geil, dann irgendwie denke, Franz Ferdinand. So, ne? Also, oder weiß ich nicht, zum Beispiel. Vielleicht musst du eine Lücke rausschneiden, weil ich nachdenken muss, aber Suit Woman, kennst du die noch?
Ja, klar kenne ich die.
So, das war ja die gleiche Zeit. Ja. Und das war zum Beispiel.
Stuart Price heißt der Produzent, ne?
Mhm, Stuart Price.
Hat auch Madonna produziert und so.
Genau.
Genau, ja.
Oder hier. Der kleine Herr Coppola. Scheiße.
Der kleine. Achso, der. Achso, Phantom Planet?
Phantom Planet, ja, eben nicht, sondern Rooney? Die Band davor. Nee, Phantom Planet, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Das ist aber der echte Geburts-Coppola. Ja. Ich meine ja den Angeheirateten, also den Mann von Sophia.
Ach so, Entschuldigung, Phoenix.
Phoenix, natürlich, genau. Ich hatte nämlich gerade eine Blockade. Ja. Und das war was, worauf wir uns doller einigen konnten als Band, als manche von den Sachen, die ich sozusagen in Reinform mit reingebracht hätte. Und was natürlich zu der Zeit auch da war. So. Das ist dann auch noch sehr eingeflossen.
Stimmt,
und dann eben
klar.
So NDW-Sachen, ne, wo ja sozusagen der Punk-Aspekt dann vielleicht eher in dieser irgendwie tongue-in-cheekigen Pop-Variante so ausgelebt werden konnte. Und da sind total viele Sachen zusammengekommen.
Das stimmt, ja.
Und so diese eben Cramps oder sowas, das habe ich dann tatsächlich bei meinen Solo-Sachen teilweise auch wiederum
in
Reinform oder...
In ein leichtes Schwert zum Beispiel, da lässt sich das durchaus mal raushören, weil es halt so ein garagenrockiger Appeal hat. Ja.
Sound hat und so, ne? Und auch, weiß ich nicht, bei Charlotte Atlas zum Beispiel habe ich Orge Mutantes den anderen vorgespielt und eben Cramps und...
Ja. So spricht man die aus, Orge Mutantes? Ich
habe es gerade sehr vorsichtig gesagt.
Ich weiß das auch nicht.
Das ist so ein bisschen, als würde man eine Guatemala sagen. Bisschen eklig. Ich bin mir nicht sicher.
Ja.
Orge Mutantes.
Ich
die finde ich auf jeden Fall auch gut.
Ja.
Orge Mutantes. Mhm. Und das ist da dann später, also es war, ist ja ein bisschen das, wenn man immer so eine Band gehabt hat. In dieser Band hatte alles Platz. Wir konnten total vieles machen, aber natürlich kann man nichts in der Reihenform machen, wie es einem so durchs Hirn trabst. Und deswegen Klassiker, wenn man dann sein erstes Soloalbum macht, dann macht man halt alles, was da nicht reingepasst hat. So, hey, Alternative Country. Und nächster Song, yay, eben brasilianische Punkbands. Ja. Bitteschön.
Als du und Heldenschlagzeuger Pola heiraten, da geht für dich ein Teenager-Traum in Erfüllung. Und zwar bist du jetzt Teil eines Rock'n'Roll-Paares.
Ja.
Also Sid & Nancy, Patti Smith und MC5-Gitarrist Fred Smith oder gar Robert Mapplethorpe, Kurt und Courtney, Michael Jackson und Lisa Marie Presley. Mehr vielleicht sind mir gerade aus dem Back of the Head nicht eingefallen. Aber haben dich Paare in der Rockwelt immer besonders fasziniert eigentlich? Dass da so ein Traum für dich dann in Erfüllung gegangen ist?
Also mich haben solche Querverbindungen immer interessiert. Gar nicht unbedingt, die mussten nicht dringend heiraten, weißt du?
Aber
mich hat das immer total fasziniert, so Pattern zu erkennen. Also dass du halt irgendwie Joni Mitchell magst und dann irgendwann die Verbindung zu Crosby, Stills, Nash & Young entdeckst und dann irgendwann merkst, dass David Crosby der Vater von Melissa Etheridge's Baby ist. Weiß nicht, sowas gefällt mir einfach so, ne? Aber das war jetzt nicht der, aber inhaltlich auch, ne? Oder eben diese Factory-Verbindungen und dann Fotos. Das hat mir immer total gut gefallen, ne? Einfach so Schwarz-Weiß-Fotobände, wo dann Leute auf so Partys rumhängen und du denkst, da ist David Bowie, da ist aber auch irgendjemand Abwegigeres, keine Ahnung, so, ne? Oder David und Iggy. Ist zum Beispiel für mich vielleicht weiter vorne als Michael und
Als Lisa Marie. Ich weiß, mir kam mir nur gerade in den Sinn, dass die ja tatsächlich auch mal zusammen war.
Also der amoröse Aspekt ist nicht so wichtig, sondern eher so dieser Szene-Aspekt.
Im Buch gibt es eine Stelle, wo du erklärst, dass auf der Bühne schon die Einlaufmusik für die Helden läuft, bevor er auf die Bühne kommt. Und das ist der schöne Song Caravan of Love.
Ja.
Nun weiß ich jetzt nicht, handelt es sich um das Original von Eiley Jasper Eiley oder das wunderbare Cover der House Martins?
House Martins.
Ja.
Die ich auch sehr gemocht habe.
Und war das so ein Song, womit ihr dann so den, wie sagt man, to set the tone?
Absolut. Ja, also auch eben um diesen Hippie-Vibe so ein bisschen anzuspielen, dass es eigentlich bei uns immer nur um Liebe und Frieden ging. Also auch bei mir explizit so. Und wir hatten immer so durchwechselnde Einlaufmusik, aber die Songs, die muss man, wenn man die eben auch nur eine Tour lang immer hat, dann irgendwann machen die so einen pavloschen Reflex, ne? Dass du dann schon so ganz erhabene Gefühle kriegst, wenn er läuft. Und es war Caravan of Love. Dann hatten wir eine Zeit lang Whatever Happened to the Heroes am Schluss von mein Gehirn ist heute nicht so schnell. Ich bin voll der Musiknerd, ich kenne alles. Und dann habe ich heute so einen Tag, wie nur Blanket, Stranglers. Also Heroes von Stranglers. Hatten wir als Einlaufmusik. Bei meinen Solo-Konzerten hatte ich Make Your Own Kind of Music von Mama Cass. Was gestern aus dem TikTok, also aus dem Handy meiner Tochter kam.
Ja. Krass.
Krass. Und ich so, was hörst du denn da? Das war jahrelang meine Einlaufmusik.
Ja, auf den Song wollte ich tatsächlich nachher noch zu sprechen kommen, aber ich will mich ja so ein bisschen hier chronologisch durcharbeiten und es gab da so eine, ein halbberufliches Hobby von dir ist ja, dass du Songs auf anderen Sprachen, vornehmlich Englisch, ins Deutsche überträgst.
Ja.
Und das hast du 2007 etwa getan für die erste Ausgabe von iTunes Foreign Exchange.
Ja.
Das ist so eine digitale Single, wo ihr mit Wir sind Helden den Song When Your Heart Stops Beating zu Wenn Dein Herz zu Schlagen aufhört umdichtet. Ja. Das Original stammt vom kurzlebigen Blink 182 Ableger Plus 44. Die wiederum haben sich Guten Tag vorgenommen. Magst du bitte mal die Geschichte hinter dieser Aktion erläutern? Denn die Sache hat ja dann mit Robin und Jelle noch eine zweite Episode und dann war das mit dem Foreign Exchange von iTunes, glaube ich, auch schon Geschichte. Ja.
Also ich weiß nur, dass wir damals die Anfrage gekriegt haben und ich glaube, wir konnten uns Plus 44 nicht aussuchen.
Okay.
Ich glaube, es war, wollt ihr einen Song von Plus 44? Und wir so, mal gucken. Und dann haben wir, dann habe ich den Song ausgesucht. Hauptsächlich nach dem Gesichtspunkt, dass man den gut übersetzen können soll, was gar nicht so einfach ist, weil das natürlich auch nur mit Songs mit schönen Texten funktioniert und so und bestimmte andere Parameter irgendwie erfüllt sein müssen, dass der Chorus gut funktioniert oder so auf Deutsch. Und der ist aber sehr schön geworden, finde ich. Und das hat, ich wollte das sofort machen, weil das eben einfach mein Langzeithobby seit ewigen Zeiten ist. Und wenn mich jemand fragt, ob ich irgendwas übersetzen will, ich eigentlich immer Vorsicht, sich Arbeit mache.
Ja.
Aber das mache ich sehr gern.
Das hat ja tatsächlich eigentlich auch Tradition. Ne? Es gab ja in Deutschland in den 60ern, 70ern ja auch ganz viele, naja, SchlagerkünstlerInnen, die ja dann oft englischsprachige, französischsprachige Originale irgendwie ins Deutsche übertragen haben oder umgekehrt, dass die Beatles irgendwelche irgendwie Singles in 5 Sprachen aufgenommen haben, um in allen Ländern damit irgendwie in den Charts zu landen und so. Ist das eine Sache, die du mal so ein bisschen verfolgt hast, wo du dann auch so auf der Suche warst nach kuriosen Coverversionen wie Cindy und Bert, die den Hund von Baskerville dann aus Black Sabbath Paranoid den Hund von Baskerville gemacht haben oder sowas.
Geil, gibt's das?
Ja, gibt's.
Cool. Lustig, weil Pola und ich, wir haben zeitweise uns immer Cindy und Bart genannt. ich habe das lustigerweise nicht so absichtlich verfolgt.
Ja.
Könnte ich mal machen, wäre lustig. Aber natürlich habe ich immer ein Ohr drauf und ein Auge drauf. Und natürlich tragen mir Leute auch vieles zu. Und ich weiß auf jeden Fall anderer Leute schöne Übersetzungen sehr zu schätzen. Zum Beispiel Hermann van Veen hat sehr schöne Jacques Brel-Übersetzungen gemacht. Und so, wo man dann, ist auch ein bisschen schwierig, weil wenn du die dann hörst und du hattest den Song auch auf deiner Liste, dann ist es so ein bisschen, mache ich das jetzt nochmal anders? Er hat das eigentlich total schön, ich glaube, ich habe es absichtlich nicht so doll.
Hat Hermann van Veen dann tatsächlich aus dem Französischen, also als Niederländer aus dem Französischen ins Deutsche übertragen?
Ich glaube, ja. Kidpaar, glaube ich, hat er gemacht.
Ich kenne Hermann van Veen also ich habe mich halt nie mit ihm auseinandergesetzt. Ich kenne ihn halt nur von der Alfred Jodokus Quack-Titelmusik.
Ja. Ja. Stimmt.
seit du eben 12 bist, da spielst du Gitarre, aber du hast dir irgendwann auch noch Ukulele und ein wenig Klavier drauf geschafft. Wann war das denn? War das dann erst später zu Solo-Alben-Geschichten? Oder?
Genau, also zu meinen Solo-Sachen hatte ich einfach Lust auf einen bestimmten Sound zum ersten Album hatte ich eben diese etwas seltsame Mischung, die mir vorgeschwebt hat aus im Prinzip Alternative Country und ebenso Swamp Rock.
Ja, ja.
Keine Ahnung. Die irgendwie ganz gut aufgegangen ist dann trotzdem. Aber da war es naheliegend, Ukulele zu lernen. Und Ukulele auch deshalb, weil ich auch noch sehr viel Musik vom afrikanischen Kontinent sehr mag.
Ja.
Und das sind zwar oft keine Ukulelen, aber du kannst diese kleinen Licks von so Afro-Pop-Sachen und so, ne? Oder auch Afro-Jazz oder was weiß ich, die kannst du gut spielen auf einer Ukulele.
Ja.
Und für diese Einflüsse habe ich das sozusagen gelernt. Und Klavier war dann hauptsächlich zu Ich bin das Chaos. Und das war total schön, weil ich tatsächlich über das Klavierschreiben, Klavierspielen wieder an so einen Punkt gekommen bin. Also ich finde es unheimlich gut, an Instrumenten zu schreiben, die man nicht so richtig gut kann.
Ja.
Weil man auf Ideen kommt, weil man nicht eingeschränkt ist durch so ein Framework, was man so für das Instrument im Kopf hat.
Ja.
Und am Klavier konnte ich tatsächlich ganz andere Gesangsmelodien entwickeln. Wo ich glaube ich auf der Gitarre, beim kann inzwischen ganz gut Gitarre spielen, aber ich bin eingeschränkt so, ne? Irgendwie gar nicht auf die Akkorde gekommen wäre, glaube ich, ne? Also kann am Klavier viel mehr so schreiben, dass es eben auch zu den Sachen passt, die ich mit Taitur dann entwickelt habe. Und Taitur wiederum hat mir beigebracht, dass es eine gute Idee ist, zu einer Basslinie zu schreiben, weil es alles offen lässt an akkordischer Ausmalung. Und das habe ich dann eben viel am Klavier gemacht und dann eher so die Akkorde dazu gesucht mit Taitur teilweise und dass ich mehr so Stopp gesagt habe, weißt du? Und es waren aber Akkorde, ich habe keine Ahnung, wie die heißen oder so. Und er hat dann halt so Sachen angeboten und ich so, der! Weißt du?
Deine letzte große musikalische Liebe, du hast es auch gerade schon erwähnt, das ist Alternative Country. Mhm. Und als, also das ist halt eben die Art oder halt Bands aus dem Indie- und Punk-Bereich, die ins, also die setzen dann Musik mit den Mitteln von Country und Roots Rock um.
Mhm.
Sowas nennt man Alternative Country. Wer oder was hat denn diese Liebe in dir entfacht? Mhm. Wann bist du so auf dieses Genre aufmerksam geworden?
Ich glaube, dass das im Prinzip die natürliche Fortsetzung von diesen Songwriter-Roots natürlich ist, ne? Die ja auch teilweise, also wenn du irgendwie eben Crosby, Stills, Nash gehört hast oder so, das sind ja alles die Vorbilder von den jetzigen Alternative Country Bands und so. Das heißt, musikalisch war das die ganze Zeit da.
Ja.
Und ich habe dann, glaube ich, nur irgendwann die Leute gefunden, die das jetzt machen und die das eben aber, die eben nicht Shania Twain sind, weißt du, sondern die das so
das
machen.
Ist auch kein, ja.
Die
ja.
das so machen, ja. wie ich das Aha. möchte.
Ja.
Und aber in Wirklichkeit habe ich zum Beispiel als Teenager auch die Notting Hill Billies gehört und mochte das total gern.
Ja.
Und dann später, so eben mit 19, hatte ich dieses Ween-Album, 12 Golden Country Greats, was einfach großartig ist, ne, wo die einfach 12 Country-Songs geschrieben haben, mit denen sie ja sogar das amerikanische Country-Radio verarscht haben. Also die hatten dann Hits, das ist wie so trojanische Pferde, die klingen halt 1A wie so Country-Songs. Und sie singen aber die ganze Zeit irgendwelches Zeug, was hundertprozentig im amerikanischen Radio sonst nicht gespielt würde.
Mhm.
So, ne? Also die Songs heißen dann so Piss Up a Rope.
Ja.
Und habe ich sehr geliebt.
Aha.
Da hat sozusagen dieser, das ist aber natürlich so ein ironischer Ansatz bisschen an Country. Und dann kam aber eben Lucinda Williams ins Bild. Also ich finde eigentlich, auch wenn man sich für großartiges Songwriting interessiert, dass man an diesen Sachen gar nicht vorbeikommt. Towns Van Zandt habe ich dann richtig entdeckt, eben so in der Phase vor meinen Solo-Alben. Und das war tatsächlich, also diese Country-Sachen, dieses Country-Herz, also ich bin ja auch knallharter Dolly Parton-Fan, völlig unironisch, und die ist nur wirklich, da kannst du dir das Alternative
aber
natürlich
ist ja auch
sparen.
Eine
so,
der
ne?
tollsten Frauen der Welt.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und so tolle Songs und so, ne? Und auch so viel Soul. Also die hat ja ganz viel so Gospel-Country-Sachen gemacht, die einfach so toll sind. Das war aber wirklich die eine Liebe, die ich bei den Helden nicht untergekriegt habe. Also nicht, oder ja, doch, also großräumig.
Ja.
Sozusagen das Einzige, was ich wirklich nicht. Und mit dem wirklich nicht kommen konnte. Ja. Und umso heftiger ist das natürlich dann bei meinen Solo-Sachen irgendwie.
Ja.
Hat sich das dann seinen Platz gesucht.
Und eine parallele Liebe und Leidenschaft, die du hegst, ist für, naja, Weltmusik im weitesten Sinne. Also Volksmusik aus anderen Regionen
der
Welt.
Ja, es ist
halt
ein schrecklicher Begriff. Aber,
Brasilien und Afrika und so, genau. Und du erkennst in den ersten Songskizzen für dein Soloalbum Leichtes Schwert auch einen gewissen Afrobeat-Einschlag. Wie sehr und ausgiebig beschäftigst du dich denn mit dieser, ja, mit diesen weniger westlichen Sounds?
Also ich habe in meiner neuen Band erstens jemanden gefunden, der mich da sozusagen als Fremdenführer an die Hand nehmen kann, ist Jörg Holdinghausen, der Bass und alles mögliche andere gespielt hatte auf meinen Soloalben und der sich da unheimlich gut auskennt und der das toll spielen kann und so. Und schon alleine durch den hat sich dann einfach auch unsere Bus-Playliste geändert, weißt du, so, dass wir dann eben, weiß ich nicht, teilweise eben so neues Indie-Zeug gehört haben. Und dann kam Jörg immer mit irgendwie Fela Kuti um die Ecke halt so, ne? Und da habe ich mir dann Playlisten gemacht. Also ich bin dann einfach auch so forscherig unterwegs. Ich sage, warte, und dann mache ich mir halt meine eigenen Playlists und höre mir das so zusammen und versuche halt irgendwie rauszufinden, wo das herkommt und so. Aber ich überlege gerade, ob das angefangen hat. Also ich bin ja auch großer Deus-Fan.
Ja.
Und Steph Camille Carlens von von Deus, ja. Der hat dieses neue Projekt Sita Swoon,
mhm.
Wunderschöne Band,
mhm.
Und der hat ein Album gemacht mit Musikern aus Mali. Ich finde das immer so scheiße, wenn man sich da im Land verschätzt. Ich gucke jetzt nach.
Das ist so.
Also das ist ein wahnsinnig schönes Album. Und eben, die singen auf Französisch, Englisch und Bambara, was ich nicht verstehe, natürlich. Also mit Musikern aus Burkina Faso.
Mhm.
Und das fand ich so wahnsinnig schön. Aber das war nicht meine erste Begegnung damit. Ich finde das auch immer so eine interessante Frage, weil ja. Natürlich da ganz viel dieser Gedanke von Cultural Appropriation
ja. Ja.
mit reinkommt. Und ich glaube, meine Liebe für diese Rhythmen und so, ne, die ist für mich geboren, als ich eben von Paul Simon
Graceland
mit 12
gehört.
Graceland gehört
ja.
habe.
Ja.
So, ne?
ja.
Und eben südafrikanische Musik mhm. ich finde ich auch immer noch, also gibt es so tolle Sachen und auch viele Instrumente, die da eingesetzt werden, mhm. habe ich dann versucht, in meinen Sachen mit drin zu haben. Das sind ja auch teilweise so Flöten, so crazy ass Flöten-Sounds. Das ist ja. wirklich, aber total so funky Flöten.
Mhm.
die bestimmt nicht Flöten heißen. Aber auf jeden Fall hat das ja immer diese Gefahr.
Mhm.
Ne? Und ich habe da viel drüber nachgedacht und habe dann aber gedacht, ich weiß nicht, was inzwischen die Geschichte sozusagen für ein Fazit gezogen hat, mhm. wie fair Paul Simon damals mit diesen Musikern war. Ne? Mhm. Also ich weiß, dass es verschiedene Auslegungen gab
mhm.
und gibt. So, ne? Aber bei mir hat es halt volle Kanne funktioniert, dass ich ja. jetzt auch tatsächlich viele Künstler und Künstlerinnen höre, die die Musik erfunden haben. Also weißt du, bei mhm. mir hat der Transfer
mhm.
halt total ja. funktioniert.
Ja.
Deswegen, also ich finde es eigentlich immer schön und ich habe das Gefühl, Musik hat immer eben von Austausch gelebt und so, ne? Und das einzige Problem ja, ist ja, wenn ja. man eben die Leute, die es erfunden haben, nicht ja. kompensiert. Ganz ja. blöd so, ne? Und mhm. nicht scheinen lässt und sich mhm. nicht quasi die Wurzeln verschleiert und so.
Mhm.
Aber wenn man das nicht macht, finde ich, gibt es einfach so tolle Kooperationen. Auch Damon Albarn hat ja so großartige ja. Sachen gemacht und so.
Ja.
Da bin ich sehr begeisterungsfähig für so Zeug.
Sehr begeistert bist du auch von...
Oh, Mariam, ich möchte noch ja. möchte ein paar Tipps loswerden.
Ja.
Warte. Mariam und Amadou, kennst du die?
Ja, sind das nicht, ist das nicht ein blindes Singer-Songwriter-Pärchen?
Ja, ja, genau, genau. Und ich will hier kurz den Albumtitel raussuchen, weil ich das so toll finde.
Ich glaube, ich kenne die nur tatsächlich über, weil die, glaube ich, Metallica und Led Zeppelin mal gecovert haben. Aber ich
ja, so Zeug machen die
ja,
immer.
Ja.
Genau, also es ist ein blindes Ehepaar
mhm.
aus Mali.
Ja.
Und ich finde das so wahnsinnig schön, was die machen, weil mhm. die so einen ganz leichten Groove haben und auch ganz viel so,
ja.
so eine Melancholie und so Herz und so. Und die auch mit allen schon kooperiert haben,
irgendwie ja.
Damon Albarn und alle ja. irgendwie sind immer scharf auf die.
Mhm.
Und wiederum Manu Chao mhm. hat ein Album von denen produziert und
ja.
die haben irgendwie auch Zeug zusammen gemacht und so. Also sowas wie, ja. da bin ich wieder bei, was mir gefällt, wer alles mit wem irgendwelches Zeug macht.
Ja.
Nur halt dann über Kontinente
ja.
verteilt.
Beim letzten Heldenalbum, da arbeitet ihr erstmals mit Ian Davenport zusammen. Das ist ein britischer Musiker, der vor allem als Produzent und Mixer arbeitet und von Supergrass über Athlete bis Band of Skulls und The Duke Spirit mit diversen Bands vornehmlich aus England gearbeitet hat. Und mit ihm verstehst du dich sehr gut. Er kapiert deine Referenzen und Einflüsse und er erkennt, wo du hin willst. Also hast du deine zwei Soloalben mit ihm zusammen aufgenommen. Wie ist es zu diesem Glücksgriff gekommen? Also er hat ja nicht viele Kunden außerhalb des UK.
Ja. Also erstens muss ich natürlich korrigieren. Das zweite Soloalbum hat mein Mann produziert.
Entschuldigung,
das hat Polar
ja,
produziert.
Aber er ist schon mit Teil
nee,
in den Credits,
er war tatsächlich bei dem letzten Heldenalbum
ja.
schon involviert.
Ja.
Also er hat Die bringen mich nach Hause von ja. diesen Helden
noch, ja, 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 ja.
noch produziert. Und dann mein erstes Soloalbum. Und bei dem zweiten haben wir dann endgültig den Familienunternehmensaspekt ja. ja, ja, versucht ja. durchzuziehen. Wo ich aber, so schön das war, das mit Polar zu machen, und das Album ist wahnsinnig schön geworden, mhm. Auch ihren vermisst habe. So, ja. ne? Weil ich würde quasi ein neues Album schreiben, nur um mit ihren wieder arbeiten zu können, weil das einfach einer der ungewöhnlichen, nettesten Menschen der Welt ist.
Ja.
Und ich das wirklich auch selten hatte, außer vielleicht mit Taitour und mit Jean. Also mit den bei den Helden hatten wir das schon auch so, ne? Aber so dieses so totale
auf einer Viben. Linie sein, ja.
Das hatte ich selten. Ja.
Ich finde das ganz schön, dass du im Buch beschreibst, dass du tatsächlich deine Songs für Ian ins Englische übersetzt hast, damit er kapiert, worum es geht in den Songs. Und ich finde es auch sehr interessant, dass du ihm für deine eigenen Songs tatsächlich so Listen mit Referenzsongs zusammengestellt hast. Also, wie sah das aus? War das dann so, der Bass in dem Song und der Snare-Sound ab Minute 3 und der Effekt auf ihrer Stimme dort und das Rhythmus-Pattern in der dritten Bridge hier, also ist das...
So explizit sozusagen. Also beides sozusagen. Ja. Ne? Also am Anfang, wenn ich mit jemandem anfange zu arbeiten, dann benutze ich so Referenzen eher wie so ein Moodboard, ne? Dass ich einfach versuche, den musikalischen Raum irgendwie aufzumachen. Da ist es dann jetzt noch nicht so ja, eben so explizit auf einzelne Songs bezogen, ne? Sondern dann wäre auf dem Mixtape waren eben dann Songs von den Cramps drauf und aber eben auch Lucinda Williams und dann muss ja. irgendwie muss die Ian halt klarkommen. Ich wusste aber auch, dass Ian der Einzige ist, der damit klarkommen würde.
Ja.
So, ne? Und später, im späteren Verlauf, wenn man dann im Studio ist, da benutze ich das schon auch noch viel, weil ich ja eben auch Autodidaktin bin und oft gar nicht so, also sonst eben Übersetzungsprobleme habe, ne? Weil ich eben oft nicht so genau sagen kann, irgendwie, wie das eigentlich heißt, was ich da herstellen möchte, aber eine sehr genaue Vision davon habe, wie es aber klingen soll.
Ja.
Und dabei helfen natürlich solche Referenzen, weil du dann eben sagen kannst, also natürlich musste ich das lernen, ja, dann auch nicht einfach, weil manchmal bin ich da so leicht, also mein Mann sagt, leicht autistisch sozusagen, dass ich dann voraussetze, dass die Leute die inneren Sprünge machen, was genau ich damit meine, so, ne? Und das habe ich gelernt, dann irgendwie einmal hinzuhören und zu gucken, ob ich den späten Basseinsatz meine. Was oft der Fall ist. Meistens meine ich den späten Bass-Einsatz. oder ob es eben einfach nur so eine Art assoziative Farbe ist. Also manchmal benutze ich da dann sogar Filmausschnitte.
Ja.
Also für zum Beispiel Der Krieg ist vorbei auf meinem zweiten Soloalbum. Auf Ich bin das Chaos. Da habe ich Kusturica-Filmausschnitte also gezeigt von Time of the Gypsies, so eine Szene, wo alle so im Wasser stehen und so ganz viele Lichter auf dem Wasser und so, und da läuft auch ein Song und den Song habe ich auch gemeint, aber ich meinte den Song mit den Bildern und ich wollte, dass mein Song das gleiche macht.
Ja.
So. Und dann zeige ich aber, um auf Nummer sicher zu gehen, auch noch zwei Songs von Nick Cave und die Szene aus I'm Not There,
wo dem Bob Dylan Film,
ja. wo My Morning Jacket Going to Acapulco, glaube ich, singen und alle so weiß geschminkt auf so einem Dorfplatz stehen. Und dann habe ich das Gefühl, dass die Leute genau wissen, was ich meine. Ist doch klar.
Ja, ja. Als du an deiner ersten Platte arbeitest, da dürstest dich so ein bisschen nach Identifikationsfiguren, also musikalischen Künstlerinnen, die du schätzt. Und du zweifelst ein wenig an dir und du haderst ja, mit dem Älterwerden und mit dem Aussehen und mit dem Muttersein im Rock'n'Roll, weil der Rock'n'Roll und das hat das Elternding einfach nicht wirklich vorgesehen hat. Und auf ein leichtes Schwert beginnst du natürlich auch dann das Muttersein zum Teil auch in den Texten zu thematisieren. Du musst viele Interviews geben, wo es dann ums Muttersein geht. Eines deiner Videos ist auch so ein bisschen so mit Babyengeln und so, also ja. und Kinderspielzeug. Es gibt aber tatsächlich dann eine Mama auf ein leichtes Schwert, die dir unterstützend zur Seite steht, nämlich das Schweizer Sideko-Trio Mama Rosin, bei dem ironischerweise gar keine Frau mitmacht. Ja. Und die begleiten dich später dann zum Teil auch live und sind aber auf dem Album auch beim Song Pechmarie zu hören. Wie ist es denn zu diesem Techtelmechtel mit Mama Rosin gekommen?
Diese Mama Rosin hat mir tatsächlich jener Jörg Holdinghausen vorgespielt, von dem ich eben viele Sachen habe, die so, es ist ja auch im weitesten Sinne Musik mit afrikanischen Einflüssen, weil es eben Zydeco, also so Südstaaten, Südstaaten Musik ist, ne, was ja im Prinzip eine Mischung aus Country und afrikanischer Musik ist, also ich sofort all in, so, ne? Und das ist eine Musikrichtung, die ich geliebt habe, seit ich eben Graceland gehört habe. Da ist ein Zydeco-Song drauf, also Zydeco-beeinflusster Song. That Was Your Mother heißt der. Das war keine Single, aber den fand ich immer ganz toll. Und das ist viel mit so diesem schmissigen Akkordeon und so, ne? Und dann hat Jörg mir das vorgespielt und ich habe gedacht, ich spinne. Es ist quasi, das ist einfach die Band, die für mich den Sound hat, der in der Wurzel von dem steht, was ich mit dem Album eigentlich machen möchte. Teilweise zumindest, weil ich wollte auch zartere Sachen machen. So. Aber es ist eine Schweizer, also Franco-Schweizer Band, die die Zydeco Swamprock machen. Also den Garage, also sehr garagigen Sound haben, ganz doll verzerrtes Akkordeon, sehr rockig sozusagen, sehr heavy. Produziert von, ich habe heute Namensfindungsschwierigkeiten. Zyklusbedingt.
Ja.
Dings.
Dings.
John Spencer.
Ja.
Genau. Ja. Von John Spencer produziert. Ja. Und dieses Album, also das ist, welches Album ist es von den Mamas?
Das können wir alle nachgucken.
Das könnt ihr nachgucken, alle. Nachgucken. Also es gibt ein Album, das ist eben auch noch von, die anderen sind auch toll, aber das von John Spencer produziert, der hat eben echt einen abartigen Sound. Das ist wirklich, das ist, ich hab das gehört und habe gedacht, das ist die coolste Musik der Welt.
Nee, aber ich mein,
wirklich, es ist so cool.
Wenn einer einen kaputten Sound erzeugen kann, dann ist das ist John Spencer.
Ja, genau.
Der Master der Dekonstruktion des Blues.
Genau, genau. Und das ist eben ja garagiger Zydeco Blues Rock von so Schweizer Boys.
Ja.
So. Und ja, fantastische Band. Und dann war ich irgendwie kühn und eben gerade quasi frisch geschieden von meiner Band und dachte, haha, ich kann alles. Und hab die einfach gefragt.
Ja.
Und ich hatte aber übrigens eine Liste, also ich wollte auch eben Steph Camille Collins von Deus anhauen und hab zwischendurch mit Money Brother telefoniert und so, ne? Also ich wollte. Ich dachte einfach, ich wollte die Barbatukes, aus Brasilien anhauen für eine Koop und es war vor ihrem WM-Hit mit Baiana. Die hatten also einen massiven WM-Hit zwei Jahre später oder so und dann hätte ich, glaube ich, keine Chance mehr gehabt. Aber das ist eine reine Vokalgruppe aus Brasilien, die nur mit Body Percussions und Vokal unfassbare Musik machen.
Krass,
das weiß jetzt jeder, weil wir. Aber das war davor und ich dachte, ich hätte eine Chance. Und ich habe manchmal aber zu viele Ideen, also mehr Ideen, als ich essen kann. Und die Idee, die ich dann umgesetzt habe, war eben die Mamas.
Ja.
Und die haben zugesagt.
Es gibt noch eine andere Mama, die dir einen musikalischen Kick beschert hat. Die hast du vorhin auch schon erwähnt, nämlich Mama Cass von den Mamas and the Papas. Mama Cass veröffentlicht 1969 die Single Make Your Own Kind of Music. Und der Song hat dich inspiriert und auch darin bestärkt, genau das zu tun, nämlich deine eigene Musik zu spielen, nicht wahr?
Ja.
Aber der begleitet dich schon dein halbes Leben so ungefähr, oder?
Ich kannte den schon lange und ich fand den lange toll. Aber es gab dann eben so ein bisschen so einen magischen Moment, den ich im Buch auch beschrieben habe, wo ich sehr zweifelnd in einem Café saß und in diesem Café hatte aber die Musikanlage die quasi Eigenheit, mit mir zu kommunizieren. Also auch schon vorher hatte ich oft das Gefühl, dass da genau die Musik kommt, die ich in dem Moment hören muss und die mir dann irgendwas sagt. Mhm. Und als ich in dem Café mit Taitour zum Beispiel saß, kam dann irgendwann in so einer Playlist halt Taitour-Musik und so. Ja. Und in diesem Moment, das war quasi eine Richtungsfindung für mein neues Album.
Ja.
Es ging um die Mixe. Und es war quasi ein bisschen die Frage von poppigeren Mixen zu rougheren Mixen, die mir besser gefallen haben. Und es gab darum so ein bisschen Streit, sagen wir mal, in meinem Umfeld. Und dann saß ich da und da kam dann eben Make Your Own Kind of Music von Mama Cass.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, bingo, mach ich, kein Problem. Und dann hatte ich den Song eben auch als Einlaufmusik für die fast alle Konzerte von mir, also solo mit meiner neuen Band.
So um die Zeit, um die beiden Soloalben herum, da siehst du Patti Smith in Spandau in der Zitadelle. 2017 ist das. Und Patti Smith hat dir immer sehr gefallen.
Im Tempodrom habe ich Spandau geschrieben.
Entschuldigung,
Tempodrom. Ich habe das bestimmt geschrieben.
Achso, stimmt. Und ich hab Zitadelle Spandau.
Spandau wäre, glaube ich, nicht so eindrücklich gewesen, als nicht die Konzerte mal zu leise.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Rage Against the Machine waren halbwegs laut, aber...
Die haben so eine krasse Lautstärkebegrenzung. Es nervt auch, wenn man da spielt. Ganz krass.
Ja, und wenn der Windfall steht, hast du verloren.
Hast du echt so... Deswegen bin ich da nicht zu Nick Cave.
Entschuldigung, da habe ich das falsche Konzert
Tempodrom.
Und du siehst sie auf der Bühne und die wird klar, dass sie von Song zu Song eine andere Person ist. Also, dass es ganz viele verschiedene Versionen
sogar von innerhalb eines Songs oft, ne? Dass sie wie so ein Derwisch sich aus den, von einer quasi Inkarnation in die nächste reindreht, quasi mit einer Körperdrehung. Es ist völlig irre zu beobachten.
Aber wie viele Inkarnationen von Judith Holofernes gibt es denn auf der Bühne eigentlich?
Auf der Bühne?
Mhm.
Also es gibt unheimlich viele und ich habe das Gefühl, dass ich nirgendwo so viele anspielen kann, wie auf der Bühne.
Mhm.
So, ne?
Ja.
Dass ich irgendwie auf der Bühne die Freiheit habe, ganz ich selber zu sein. Mhm. Und ganz ich selber zu sein kann aber auch bedeuten, dass ich artifizieller oder weniger nahbar, also meistens bin ich ja ultra nahbar und plaudere irgendwelches Zeug und so. Aber das hat alles Platz.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also so, ich kann auch alles sein, was ich irgendwie jemals gut fand und sein möchte und so. Und das habe ich wirklich noch in keinem anderen Kontext erlebt. Dass so viel Platz hat, weißt du, so viele Facetten von einer Persönlichkeit. Also findest du auf keiner WG-Party. So.
Aber wo wir gerade beim Patti Smith-Konzert sind, gehst du denn eigentlich gerne auf Konzerte? Denn irgendwo in Berlin geht ja immer was. Und mittlerweile bräuchtest du dich ja nicht mehr um eine Person zu kümmern, die die Kinder hütet, denn die sind mittlerweile alt genug.
Ja.
Also gehst du gerne aus? Gehst du gerne auf Konzerte? Ist das was, wovon du dich auch inspirieren lässt?
Absolut. Und das letzte tolle Konzert, auf dem ich war, war Husten.
Mhm.
In der, also ne, diese All-Star-Band von Moses Schneider und Gisbert Knüpphausen und dem dünnen Mann.
Deshalb hat mich Moses die Tage ausgelacht, weil ich meinte, Husten, ja, kenne ich vom Namen.
Groß. Aber ich glaube, das ist genau das, was die damit bezwecken wollen, insofern. Ich war auf dem Konzert und danach habe ich einen Bekannten getroffen vor der Tür und der meinte, oh, das fand ich ja total toll, habe ich im Radio gehört gehabt, bin ich spontan hingegangen. Und dann meinte er, sag mal, dieser Gisbert, ist das eigentlich Gisbert zu Knüpphausen? Und das fand ich großartig, weil ich glaube, das ist wirklich, was sie damit bezwecken wollen. Also das war ein großartiges Konzert. Mhm. Die sind richtig, richtig gut live und man merkt so diese Spielfreude, dass das so im besten Sinne ein Spaßprojekt ist, was aber aus Versehen total tolle Musik ausspuckt. So, ne?
Ja,
ich gehe total gerne auf Konzerte. Und meistens ist es so, dass ich tatsächlich mit einer Songidee nach Hause gehe. Und zwar jetzt eben nicht im Sinne von, ich muss genau sowas machen, wie derjenige oder diejenige da gerade gemacht hat, sondern im Sinne von, Musik ist das Größte, man muss Musik machen, wo ist mein Notizbuch? So.
Da wollte ich eh noch mal nachfragen. Du hast ja, es gibt ja bei euch auch im Bus so diese Musikhör-Sessions und alles. Und du beschreibst dich ja als Vollnerd. Ich würde sogar sagen, du bist so eine Art Kulturverarbeitungsmaschine. Du bist, du stehst auf Comics, auf Bücher, auf Musik und so. Und es ist ja so, dass man gelegentlich auch was empfohlen bekommt oder was hört, was man vielleicht noch nicht kennt, aber nacharbeiten möchte. Hast du dann irgendwie so eine Liste auf dem Handy oder eine Kladde, wo du dir Notizen machst nach dem Motto, oh ja, das muss ich mir unbedingt mal merken, das muss ich gucken, das muss ich hören, dass du nicht vergisst. Absolut.
Das habe ich, also ich habe, ich bin da ziemlich oldschool inzwischen, dass ich viele Sachen auf so, ich habe so ganz kleine Karteikarten in meiner Tasche, die an so einem Ring befestigt sind, weißt du? Also ich habe quasi so einen Bund Karteikarten an einem Ring offen in meiner Tasche und daneben einen Stift in der Tasche und dann kann ich alles aufschreiben. Manchmal notiere ich mir auch Sachen nur im Handy. Und ich muss jetzt gerade tatsächlich aufpassen, weil ich ja jetzt eben irgendwie Autorin bin und dadurch so eine total erfreuliche neue Bezugsgruppe habe. Und dann was Tolles, viele tolle Bücher zugeschickt bekomme. Und da muss ich irgendwie noch mit umgehen lernen, weil es tatsächlich so ist, dass Lesen mit das Wichtigste in meinem Leben ist, wahnsinnig wichtig für mich ist und auch ganz wichtig ist natürlich für freies Gedankenschweifen und so. Ne? Und wenn ich jetzt zu viele Bücher habe, die ich lesen möchte, muss, sollte. Also es sind alles tolle Bücher, ne? Aber trotzdem würde man sich Bücher ja in einer anderen Reihenfolge vielleicht aussuchen, wann man die liest und so. Und da muss ich tatsächlich noch lernen, mit umzugehen, weil ich mir jetzt gerade meine ganze Kulturverarbeitungszeit, Maschinenarbeitszeit, quasi voll ballere mit halt befreundeten Büchern.
Ja.
Und das ist sehr schön und dadurch habe ich, weil es viele Sachbücher sind, unglaublich viel gelernt. Aber manchmal ist es so, dass ich denke, oh, jetzt vielleicht auch mal ein Jahr für ein Jahr irgendwie genug Feminismus. Und weil ich einfach dann auch manchmal denke, jetzt weiß ich auch eine ganze Menge darüber. Vielleicht fange ich an, das ein oder andere tolle Buch auch einfach mal zu glauben, dass es toll ist und so in die Kamera zu halten. Ich dann auch immer so brav bin. Das lese. Ja. Aber genau, ich muss wieder ein bisschen mehr Platz schaffen für... So, auch, dass ich eben in so Hasengruben,
Rabbit Holes,
Hasenbauten,
Bauten.
Wirklich Nester, richtig absteigen kann, weißt du, weil da brauchst du ja auch total Zeit für.
Kommen wir mal mehr, kurz zu Taitour, den hast du schon länger erwähnt, der ist ein Singer-Songwriter, einer deiner wenigen gleichaltrigen Idole. Er heißt mit Taito Lassen, heißt er einen. Er kommt von den Färöer Inseln und seine Stimme erinnert dich an James Taylor und mal an Paul Simon. Und du hast dich damals seinem Indie-Hit Catherine the Waitress gewidmet und hast ihn übersetzt zu Ich, Jonathan, der Kellner. Und den habt ihr dann auch mit den Helden live gespielt zum Teil? Oder mit Solo live gespielt?
Genau.
Und längst habt ihr, also hast du und Taito, habt ihr euch kennengelernt und so. Du hast ihn damals auch im Lido hier in Berlin live gesehen. Ihr habt zusammen geschrieben und komponiert und du warst bei ihm auf den Färöer Inseln tatsächlich. Er bei dir hier in der Hasenheide, in dieser Wohnung, in der wir sitzen.
7 Songs lang. Von meinem zweiten Soloalbum haben wir zusammen geschrieben. Also richtig.
Genau, genau, der ist auf deinem Soloalbum und vor allem, also ihr habt die zusammen geschrieben, aber er ist auch bei mehr oder minder allen anderen mit seinem Instrumentarium vertreten.
Er war die komplette Studiozeit dabei. Also Pola auch, hat produziert und Taito war aber quasi einfach als Kompagnon die ganze Zeit dabei.
Aber du bist ja eine sehr emanzipierte Songwriterin. Hat sich das nicht auch mal komisch angefühlt, wenn er da so mit seinen Ideen und seinem Talent reingrätscht? Also es könnte ja auch das Gefühl in dir wecken, dass dir dein eigener Song abhanden kommt.
Nee, ich glaube dadurch, dass wir haben ja angefangen auf den Färöern, also ich war bei ihm zuerst, diese Songs zu schreiben. Und das waren dann eben 7 von am Ende 12 oder so. Das heißt, die Keimzelle von diesem, von Ich bin das Chaos, also von dem Album, war irgendwie gemeinsam entstanden. So. Und aber Taito ist tatsächlich auch ein unheimlich, also erstens, ja, ich könnte das nicht mit jedem. So, das muss dann schon quasi Soulmate-Niveau sein, damit man so gut zusammen schreiben kann. Das ist einfach eine ganz seltene Glücksfallchemie, die auch nicht absichtlich herzustellen ist oder so. Ne? Das könnte ich mit ganz wenigen Leuten. Aber und ich hatte auch noch gar nicht mit so vielen Leuten Songs von null an geschrieben vorher. Mhm. Bei den Helden lief das ja immer anders so, ne? Ja. Dass ich mir sozusagen so Playbacks aus so einem Pool gefischt habe, haben oder konnte. Also manche Songs habe ich komplett mitgebracht, aber ich hatte halt auch immer viele schöne Musiken von den anderen.
Ja.
Und habe dann aber mehr oder weniger alleine
Getextet.
Getextet und die Melodie gemacht und so. Das heißt, es war anders. Und ich glaube, dadurch war ich nicht so protektiv, weißt du? Mhm. Dass ich das Gefühl hatte, erstens hat Taitour eine wahnsinnig sensible Vorstellung, auch wieder über eine Sprachgrenze hinweg, weil er kann auch nur ein bisschen Schuldeutsch. So, ne? Und mich wahnsinnig verstanden gefühlt habe und wir eben auch unglaublich viel Musik zusammen gehört haben und eben so Referenzen wieder hin und her geschickt und so. Nö, überhaupt nicht. Also Taito ist für mich eigentlich wie so ein Süßigkeitenladen, ein Schlaraffenland, weißt du, dass wenn du ja dann jemanden hast, mit dem du so gut kommunizieren kannst und der kann aber alles, also weil Taito kann alles, so alles. Das ist einfach, der ist halt so ein Vollfreak musikalisch. Mhm. Das ist ganz, ganz, ganz ungewöhnlich, was der alles kann.
Ja.
Das heißt, wenn du so jemand bist wie ich, die vielleicht eigentlich vom Ansatz her fast mehr ein Produzentinnenherz hat als ein Musikerinnenherz, dann ist das einfach total so geil.
Ja.
Wir haben einen Titel.
Ja.
Komm, wir machen einen Streichersatz. Komm, hier. Wir möchten hier Streicher und Bläser ein bisschen wie bei... Keine Ahnung.
Eure gemeinsame Arbeit hat ja tatsächlich eine ganz interessante Wolte heraufbeschworen. Und zwar der Schauspieler Mandy Patinkin.
Ja.
Den kennt man aus der Serie Homeland. Und ich kenne ihn schon lange als exzentrischen Chirurgen in Chicago Hope kennengelernt. Ja. Und als Space Cop LA 1994 oder so.
Inigo Montoya aus Princess Bride.
Ganz genau. Und der ist eben nicht nur Schauspieler, sondern auch Tenorsänger. Und Ende 2018, da veröffentlichte er eine Version des von dir und Taito geschriebenen Songs Playing House. Hast du eine Idee, wie er auf dieses Stück gekommen ist? Also hast du versucht, da mal irgendwie nachzuhaken oder ihn zu kontaktieren?
Ich war zu scheu. Ehrlich gesagt würde ich wahnsinnig gerne wissen, dass Mandy Patinkin weiß, wer ich bin. So, ne?
Ja.
Also eigentlich würde ich total gerne mir irgendwann mal meine Props abholen und sagen, hey, den Song hab übrigens, also die komplette Melodie. Habe ich nicht gemacht.
Ja.
Würde ich aber gerne machen. Mache ich vielleicht noch.
Also schon krass. Weißt du, wie hast du es erfahren?
Also Taitour ist viel mehr als ich natürlich seit Jahren international unterwegs und schreibt auch mit vielen Leuten. Mhm. Also der wurde so mit 17, das ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte, wurde der quasi so ausgehurt zum Songschreiben von seinem damaligen Verleger und so richtig, weißt du, nach New York und L.A. geschickt, um mit allen möglichen Leuten zu schreiben. Das heißt, der ist ultra connected und da fallen die ein oder anderen beeindruckenden Namen immer mal. Mhm. Ich schätze, dass das irgendwie so war. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass tatsächlich Paul Simon Fan ist, von Taitours einzigem komplett auf Färöisch aufgenommenem Album. Also ich weiß, dass Paul Simon dieses Album besitzt und liebt und wahrscheinlich irgendwie seinerseits wieder unter Weltmusik verbucht hat. Mhm. Und nicht wissend, was vielleicht, dass Taitour sonst eigentlich immer auf Englisch singt und allen Weltruhm der Welt einfahren sollte. Aber so.
Ja.
Genau, also bei Taito kommen immer dauernd so Geschichten irgendwo, wo man denkt, was hast du mit Susan Vega und so? Deswegen schätze ich mal, dass das über irgend so eine Ecke, aber ich erkennt Mandy Patinkin nicht direkt. Mhm. Also es ist dann wieder über irgendjemand Krasses.
Ja.
Das ist irgendwie entstanden.
Da du gleich essen musst und zu einem weiteren Termin musst und ich auch fast am Ende meiner Fragen bin, möchte ich abschließend gerne noch ein Mysterium klären. Das Internet hat mir das zwar eigentlich schon verraten, aber ich zweifle noch so ein bisschen dran. Basiert die Titelmusik von Markus Lanz Talksendung tatsächlich auf dem Heldensong Nur ein Wort oder klingt das nur so, als ob?
Das ist das Drum-Solo.
Ja.
Komplettes Drum-Solo. Also immer, wenn irgendjemand uns darauf anspricht, dass wir ja irgendwie die Titelmelodie von Lanz sind, dann sagt Pola, nein, ich bin die Titelmelodie von Lanz. Ja. Nein, und das hat Herr Lanz ganz höflich angefragt.
Ja.
Und zwar, bevor die Sendung gestartet ist. Also wir haben irgendwann mit den Helden, das weiß ich noch, in einem Backstage in Hamburg von unserem damaligen Verleger, noch nicht Manager, Walter Holzbauer, die Frage bekommen, ihr kennt doch da noch diesen netten Typ vom Radio?
Ja.
Der macht jetzt so eine Talkshow und der möchte gerne euren Song verwenden. Ist das okay? Und wir so, geil, ja klar, der war irgendwie voll nett. Gut. So, und jetzt kommt halt unser Song einmal bei Lanz.
Okay, dann habe ich mich nicht verhört und dann weiß ich jetzt endlich, dass das so ist.
Ja.
Liebe Judith, ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch.
Das war eine große Sause.
Dankeschön.
Total schön.
Und liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation gesprochen habe, solltet den Instagram-Kanal von Visions oder Mint abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp oder gar alle drei. Das schadet gewiss nicht. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.